was in Alpbach wichtig ist.
Wir sind auf einem guten Weg.
Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen. Dieser Presse-Podcast wird unterstützt von der Erste Group.
Ein bisschen paradox ist es schon. Wenn wir den öffentlichen Diskurs anschauen, dann dominieren Krieg und internationale Konflikte die Schlagzeilen. Der europäischen Wirtschaft geht's bescheiden und die Klimakrise ist auch mit einem verregneten Juli nicht wegzureden. Eine neue Zeit der gefühlten Unsicherheiten scheint angebrochen.
Aber in einem kleinen Dorf mitten in den Kitzbüheler Alpen auf knapp 1000 Höhenmetern scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Zumindest sieht es so aus, wenn man hier ankommt. Wie jedes Jahr treffen hier einander Vertreterinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und dazu mehr als 500 junge Stipendiatinnen und Stipendiaten aus ganz Europa.
Um was zu tun eigentlich? Ja, wenn man es großspurig formulieren will, um die Welt besser zu machen, Lösungen zu finden. So heißt es zumindest stets von den Organisatoren. Und das ist per se ja eine sehr löbliche und sinnvolle Sache.
Genau genommen sind es übrigens 975 Höhenmeter, auf denen Alpbach liegt. Wobei es natürlich immer darauf ankommt, wo man sich gerade befindet. Der Zotterhof zum Beispiel liegt viel weiter oben als das Feuerwehrhaus im Ortskern.
Gut, für Höhenangaben sind Sie vermutlich nicht hier und haben Sie nicht eingeschaltet. Wofür wir übrigens gleich einmal Danke sagen. Eigentlich wollen wir uns hier zuerst einmal vorstellen.
Wir, das sind Christine Meierhofer,
Eva Winreiter
und Anna Wallner. Ja, und wir senden auch dieses Jahr wieder direkt vom Europäischen Forum Alpbach, das sich 2025 das Leitthema Recharge Europe gegeben hat und berichten 5 Tage lang darüber, wer hier mit wem welches Weltproblem lösen will. Das Forum Alpbach feiert diesen Sommer übrigens ein Jubiläum. 80 Jahre, das ist schon was. Immer wieder will man diesen Sommer deshalb auch an die eigene lange Geschichte erinnern und Menschen erzählen lassen, die in Alpbach waren und welche Entwicklung sie gemacht haben.
Am Beginn der zweiten Woche werden heute am Samstag beim Forum die sogenannten Europe in the World Days eröffnet. Gleich 3 AußenministerInnen sind an Bord. Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat da ihren tschechischen Amtskollegen Jan Lipavsky und ihre rumänische Amtskollegin Oana Toiu eingeladen. Mit dabei sind auch Peter Bosek, CEO der Erste Gruppe. Er hat in den vergangenen Jahren stark nach Osteuropa, nämlich Polen, expandiert. Auch Wolfgang Ischinger ist mit dabei, Präsident des Founding Council der Münchner Sicherheitskonferenz.
Aber halt! Bevor wir da gleich ins Programm starten, müssen wir Ihnen die neuen handelnden Personen vorstellen und Ihnen erzählen, was sich im Ort Neues getan hat. Überhaupt ist das dieses Jahr ganz schön viel. Da ist zum Beispiel ein neuer Präsident.
Ganz genau, Eva. Und Ottmar Karas ist kein Unbekannter. Er war viele Jahrzehnte ÖVP-Politiker, 25 Jahre davon EU-Abgeordneter im EU-Parlament. Die letzten Jahre bis zu seinem Ausstieg 2024 dann auch einer der Vizepräsidenten dieses Parlaments unter Ursula von der Leyen. Und er war gegenüber seiner eigenen Partei stets sehr kritisch. Was die jeweiligen Parteichefs der ÖVP, die er kommen und gehen gesehen hat, mal mehr, zuletzt eher weniger gut geheißen haben. 2023 hat er die ÖVP dann recht lange zappeln lassen, bis er wissen ließ, dass er 2024 nicht mehr bei der EU-Wahl kandidieren werde. Kurz danach gab es dann auch noch die Sorge, er könnte mit einer eigenen Liste namens OK bei den Nationalratswahlen antreten. Aber das ließ er auch bleiben, vielleicht weil sich eine neue Tätigkeit aufgetan hat. Die Präsidentschaft des Europäischen Forum Alpbach. Sein Vorgänger Andreas Treichel hat Karas vorgeschlagen und so hat er zugesagt. Ich habe den neuen Präsidenten für unser traditionelles Auftaktgespräch in Folge 1 unseres Podcasts getroffen und wollte frech von ihm wissen, ob er nicht zu alt für die neue Aufgabe ist. Seine Antwort hören Sie gleich. Zum Einstieg habe ich ihn aber gefragt, wieso er sich diesen Job nach so vielen Brüsseljahren überhaupt noch antut.
Der entspricht meiner Vision. Wir müssen gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger unsere Zukunft in die Hand nehmen. Wir sollten einander besser kennenlernen, wir sollten zusammenarbeiten. Und die Zukunft der Europäischen Union ist auch ein Teil der Lösung unserer Herausforderungen und Probleme und die Verwirklichungen von vielen Visionen.
Was mich dann schon auch noch interessiert hat, war, ob Karas nach 2,5 Jahrzehnten EU-Politik in Brüssel, in seinem neuen Leben zwischen Wien und den Tiroler Bergen, irgendetwas abgeht.
Ja, mir gehen viele Menschen ab, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe. Mir geht das tägliche Prickeln ab. Wie kann man etwas tun? Und wie kann man das, was einem einfällt, auch gleich umsetzen? Alpbach ist ja in dem Sinne anders, weil in Alpbach muss man sich Zeit nehmen. Und das halte ich für wichtig, das, was wir in Brüssel und in Straßburg zu wenig haben. Wir nehmen uns im Alltag als Politik, aber vielleicht auch bei den Medien, zu wenig Zeit. Und das möchte ich in Alpbach erreichen, dass es ein Raum ist, für den man sich Zeit nimmt und wo man entschleunigt nach Alpbach kommt.
Aber ist nicht auch genau das im Kern einer der fast sogar Kritikpunkte, dass Menschen sagen heutzutage, es ist eben gar nicht mehr so einfach, dass ich mir aus dem Alltag eine Zeitinsel herausnehme und herausbreche, wo ich sage, ich fahre jetzt bewusst 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, eine Woche zum Beispiel nach Alpbach zum Forum. Und wenn, dann muss es knallen. Wenn, dann muss ich wirklich das Gefühl haben, da kriege ich ganz, ganz viel dafür, für mein Geld und für die Zeit, die ich investiert habe. Gerade in den letzten Jahren gab es immer wieder Menschen, die gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr so, wie vielleicht noch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder was auch immer. Was sagen Sie denn diesen Kritikern?
Wir sind auf einem guten Weg und wir gehen Schritt und Schritt vor. Ich weiß, dass die Erwartungen an Alpbach verhältnismäßig groß sind. Auch die Erwartungen an mich als neuen Präsidenten sehr groß sind. Und ich versuche mit meinem Team, diese Erwartungshaltung Schritt für Schritt zu erfüllen und unsere Vision zu verwirklichen. Und ich sage diesen Menschen, dass das, was man vielleicht nicht hat, weil man im Alltag es gewohnt ist, es anders zu machen, macht eigentlich das European Forum Alpbach aus. Wir sind de facto eine Alternative zum Zeitgeist. Nämlich, ich glaube, dass es jedem Menschen gut tut, sich Zeit zu nehmen und auch Zeit für sich und zum Nachdenken zu nehmen und zum Austausch. Ich glaube auch nicht, dass es jeden Tag knallen muss. Es knallt in unserer Welt viel zu viel. Und es knallt eigentlich viel zu stark. Und was ich ganz gerne hätte, ist, dass die Ideen knallen und dass die Begegnungen einen bereichern und nicht nur die Lautstärke.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind Ihnen bewusst, dass die Erwartungen groß sind, auch an Sie als Präsident, woran machen Sie das fest? Warum spüren Sie das, dass diese Erwartungen so groß sind?
Weil ich täglich mit einer Idee, mindestens mit einer Idee konfrontiert werde, täglich mit Wünschen, was wir alles zu tun haben, täglich auch mit Kritik an dem, was man erlebt hat, aber auch täglich auch mit Beispielen, was unbedingt bleiben soll. Und daher weiß ich, es gibt eine große Sehnsucht am European Forum Alpbach, weil die Menschen nach Orientierung suchen, weil die Menschen für einen Platz suchen, wo sie ja sich austauschen können und miteinander an Lösungen arbeiten können und nicht nur gefallen müssen. Und ich glaube, dass diese Erwartungshaltung auch eine Antwort auf die Probleme unserer Zeit ist. Und wir wollen eine Alternative zu den Problemen unserer Zeit sein. Wir wollen nach Lösungen und Ergebnissen arbeiten.
Ich habe das Gefühl, dass das Forum auch deswegen so großen Erwartungen unterliegt, weil es so eine lange Geschichte hat. Heuer wird ja das 80. Bestehen gefeiert. Auf der einen Seite und weil es aber auch im Verhältnis zu anderen ähnlichen Konferenzen oder Tagungen oder wie man es jetzt nennen möchte, recht lang dauert. Es ist ja doch fast 14 Tage Programm, dichtes Programm. Das heißt, da projizieren sich noch mehr Ideen in eine Sache, die schon so lang, die so eine große Geschichte hat, aber auch, wo jedes Jahr viel Zeit ist, auch in diesen 14 Tagen was zu bewegen. Glauben Sie, dass das beides ein Grund dafür sein kann, dass die Erwartungen so hoch sind?
Beides ist ein Grund, aber das sind nicht die einzigen Gründe.
Welche noch?
Ich glaube, dass die, wenn ich das zu Ihrer Frage auch schon noch sagen darf, ich halte ja Geschichte und Erfahrung mit der Geschichte ist ja auch ein Beitrag zu lernen. Und das Gute zu bewahren und das Neue anzugehen. Ich glaube, dass es gibt ja den schönen Spruch, wenn ich nicht weiß, woher ich komme, weiß ich nicht, wohin ich gehe. Aber es geht nicht nur um die Frage, wohin müssen wir gehen, sondern wir brauchen auch eine Vision. Wir brauchen Ziele und daher geht es ja auch in Alpbach darum, dass wir darüber reden, wie erreichen wir unsere Visionen? Wie können wir unsere Versprechen einlösen und das, was wir beschlossen haben? Ich glaube, dass das ein großes Problem im Moment mit der Politik ist. Wir sind unglaublich schnell beim Ziele formulieren, bei einem Tweet absetzen. Aber wir sind viel langsamer, ja oft auch viel zögerlicher beim Umsetzen unserer Ziele.
Und wir haben ja auch viel Konkurrenz. Wir haben gerade in Mitteleuropa einige Zusammentreffen politischer Natur. Fangen wir an bei Davos bis Münchner Sicherheitskonferenz seit einigen Jahren. Globsec, die jetzt zuletzt wieder in Prag war. Wir haben aber auch in Österreich mit dem Salzburg Summit etwas, was sich sozusagen ein bisschen als Konkurrenz für Alpbach entwickelt hat. Wie kann das Forum Alpbach schaffen, da ihm sich aufmerksam zu machen?
Zum Ersten sind alles unsere Partner und wir sind auch bei diesen Veranstaltungen mit dem Spirit und dem Geist des European Forum Alpbach dabei. Ich sehe sie nicht primär als Konkurrenz, weil sie völlig anders sind. Es sind großteils Themenkonferenzen und es sind Netzwerktreffen. Und das European Forum Alpbach ist interdisziplinär, ist generationenübergreifend, ist lösungsorientiert, ist begegnungsschaffend und ist eigentlich ein Raum der unterschiedlichen Erlebnisse und der unterschiedlichen Themen. Und das haben alle anderen in der Form nicht. Denken Sie nur an unsere 500 Stipendiaten, die jedes Jahr aus der ganzen Welt kommen. Denken Sie an unsere 34 Alpbach-Clubs weltweit verstreut, die Themen weiter diskutieren und daher Werbung für die Idee des European Forum Alpbach und für diesen Austausch machen. Wir sind anders und wir sind daher nicht direkt vergleichbar. Ja, wir haben auch mehr Zeit und trotzdem versuchen wir, Blöcke mit 2-3 Tagen herauszunehmen, wie die Frage und Themen zu setzen. Neben der allgemeinen Atmosphäre und dem Raum und die Zeit haben wir ja auch neue Formate, an denen wie die Wanderungen oder wie ein Gespräch außerhalb eines Sitzungsraums, an der Bar, beim Spazierengehen, wo man sich kennenlernt und austauscht. Und wir haben natürlich auch heruntergebrochen unser Motto Recharge Europe, zum Beispiel heuer auf die Frage Energieunion. Was heißt das? Warum brauchen wir das? Verteidigungs- und Sicherheitsunion. Was heißt das? Was braucht man dazu? Warum brauchen wir es in Europa? Oder die Frage der Finanzierungsunion, den Kapitalmarkt zu mobilisieren, weil ja die Zukunft nicht nur aus Budgets finanziert werden kann, sondern durch Investments finanziert werden muss. Oder die Frage unseres Wertesystems und unserer demokratischen Ordnung.
Mhm. Sie haben jetzt gerade schon die Stipendiaten erwähnt, da passt das ganz gut. Erhard Busseck waren gerade diese Studentinnen und Studenten aus aller Welt und vor allem aus den ehemaligen Sowjetstaaten ein besonderes Anliegen. Franz Fischler hat dann den Blick für ganz Europa geöffnet. Andreas Treichel hat die Welt der Finanzen und des Kapitalmarkts, die Sie auch gerade erwähnt haben, eingebracht und auch Partner wie Alexander Soros. Was ist denn Ihr Steckenpferd, würden Sie sagen?
Dinge, die gut gelaufen sind und Dinge, die Antworten für die Menschen und die Erwartungshaltung ersprechen, beizubehalten. Und auf der anderen Seite natürlich dafür Sorge zu tragen, dass die politische Relevanz steigt. Da kommt es auch auf die Internationalisierung der Sprecher an. Wir haben so viele Regierungsmitglieder wie in den letzten Jahren nicht. Wir haben so viele Staatspräsidenten wie die letzten Jahre nicht. Wir haben auch so viele CEOs und aus den verschiedensten Bereichen oder Kommissare, weil es ja wichtig ist, dass man auch mit den Entscheidungsträgern ins Gespräch kommt und dass man die Entscheidungsträger konfrontiert mit unterschiedlichen Meinungen, dass sie sich nicht selbst präsentieren, sondern dass sie sich einbringen in diesen Dialog. Also die politische Relevanz, die Ergebnisorientierung, die Fokussierung ist mir wichtig. Und natürlich bringe ich auch mein gesamtes Netzwerk ein. Wir wollen das Beste vom Besten.
Jetzt muss ich trotzdem noch einmal zurück zur Kritik kommen, weil Sie ja auch früher schon oft in Alpbach waren. Sie waren ja oft als Gast zu Besuch. Und ich nehme mal an, Sie haben sich auch bei manchen Dingen gedacht, ah, das müsste man besser machen, ah, das ist aber nicht so gut gelaufen. Oder haben von anderen gehört, das übliche Unken, das man ja wirklich eben auch kennt. Also ich glaube, solange es Alpbach gibt oder das Forum gibt, solange gibt es auch Kritik daran. Was war denn das? Haben Sie da was in Erinnerung, was Sie gestört hat?
Ja, ich habe einmal eine Alternativalpbach gegründet, 1982, als ich die Zukunftswerkstätte Kraftfeld-Lengenfeld ins Leben gerufen habe, 4 Jahre lang hindurch, weil mir das schon ein bisschen zu verstaubt war. Zu wenig kreativ, zu automatisch, immer die gleichen Leute, zu alt. Mhm. Und ich habe damals mit jungen Menschen, mit über 1000 jungen Menschen und mit einer völlig neuen Szene, Kulturszene, eine Alternative gegründet, das nachher zur Wiener Zukunftsakademie war, wo ich auch dann mit dem Erhard Bussek vieles in Wien gemacht habe. Und jetzt war aber immer auch in Alpbach. Mhm. Und das war eigentlich mein Hauptkritikpunkt. Und wir müssen uns ständig erneuern, wir müssen uns ständig fordern und wir müssen ständig am Puls der Zeit sein.
Aber jetzt haben Sie gesagt, das war Ihnen zu alt. Jetzt möchte ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt auch schon, ich bin Jahrgang 82 und weiß, wie alt ich bin, auch schon fast 43 Jahre her. Jetzt sind Sie Präsident und nicht der Erste in den vergangenen 30 Jahren, der auch schon ein gewisses Alter erreicht hat. Ist das vielleicht auch das Problem, dass sich Alpbach zu wenig verjüngt in der Führung?
Ich habe im Laufe meines Lebens wirklich gelernt, dass man alt und jung nicht nach dem Geburtsjahr definieren sollte. Ich habe sehr viele junge Menschen erlebt, die sehr alt sind. Und ich habe sehr viele ältere Menschen erlebt, die sehr jung sind. Die Frage ist immer Erfahrung und Erneuerung. Und man hat auch eine Lebenserfahrung und man hat auch ein Netzwerk. Die Frage ist, wie versteht man die Aufgabe? Mit wem umgibt man sich? Welche Themen setzt man? Das ist für mich der entscheidende Punkt. Und natürlich ist das Forum ein Forum, das unterscheidet uns auch von allen, wo eben das einzige Forum mit 500 Stipendiaten und Stipendiatinnen, die bei jeder Veranstaltung in allen Gremien mit dabei sind, die mitdiskutieren und auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das hält das Forum jung.
Also gut, da können wir zwischen den Zeilen von Ottmar Karas ganz gut den Leitsatz hören, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Übrigens, in diesem Jahr ist nicht nur der Präsident himself neu, ein frischer Wind weht gleich durch das komplette Präsidium. Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herrlitschka ist zum Beispiel neue Vizepräsidentin. Ashoka-Europachefin Marie Ringler und Consultant Antonella May Pochtler sind es geblieben. Neu im Board ist aber auch Christian Kern, der ehemalige Bundeskanzler Österreichs und SPÖ-Chef, heute Geschäftsführer der ELL Austria, einer Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge, mit Sitz in Wien. Somit kommt das Forum beinahe großkoalitionär daher. Und es erinnert fast an die Zeiten, als im Präsidium der bürgerliche Erhard Bussek und der linke Altminister der SPÖ, Kaspar Einem, gesessen sind. Ich habe auch Christian Kern zum Auftakt getroffen und ihn unter anderem ebenso gefragt, wieso er die Aufgabe angenommen hat und was er zur ersten kleinen Aufregung dieses Jahres zur Teilnahme eines Vertreters der ultrakonservativen Heritage Foundation aus den USA sagt. Alpbach gilt für viele als progressives Treffen der europäischen Konservativen. Da fragt man sich oder könnte man sich fragen, was macht eigentlich ein Sozialdemokrat wie Sie dort?
Naja, da kann ich vielleicht nur den Herbert Gretschi zitieren, dem ehemaligen legendären Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, der kurz vor seinem Ableben damals gesagt hat, die wirklich letzten Bürgerlichen, die er kennt, sind die alten Sozialdemokraten. Also ich würde da keinen Gegensatz konstruieren wollen. Es gibt Sichten auf die Welt, die so divers geworden sind, dass Zuordnungen und Schubladen heutzutage sowieso nicht mehr gut passen.
Und wie würde ein Christian Kern einen Ottmar Karas gegenüber anderen kurz beschreiben?
Der Europäer schlechthin, und natürlich zählt man dann auch seinen Track-Record auf und das, was er persönlich erreicht hat als Vizepräsident im Europäischen Parlament. Und ich habe das schon in meiner politischen aktiven Zeit erlebt. Es gab ein paar Menschen, die in Österreich vielleicht nicht ganz die große politische Bühne hatten, aber die auf europäischer Ebene hoch respektiert sind. Das eine war der Ottmar Karas, Joe Weidenholzer darf man nicht vergessen und auch einige aktuelle Abgeordnete aus dem Europaparlament. Also wir Österreicher haben da eigentlich immer hohe Reputation gehabt. Sieht man jetzt auch, wenn Ottmar Karas ruft, kommen viele und das tut der Qualität des Forums sicher gut.
Hat die ÖVP diese Qualität oder dieses Standing eines Ottmar Karas vielleicht zu wenig gesehen und geschätzt?
Also ich habe zum Glück mit einer Reihe von Problemen zu tun, für die ich verantwortlich bin, für das Fortkommen der ÖVP weniger. Da möchte ich mich enthalten.
Was wollen Sie persönlich mit dieser Aufgabe erreichen, würden Sie sagen?
Also ich finde grundsätzlich den intellektuellen Diskurs, die Auseinandersetzung, den Meinungsstreit etwas Faszinierendes, der uns auch weiterbringen kann. Aber vor allem glaube ich Folgendes, wir leben in einer Zeit der absoluten Zuspitzung und Polarisierung. Wir leben in einer Zeit, wo Wissenschaftlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Fundamente in Frage gestellt werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist Stimmen zu sammeln, die für einen rationalen Ausgleich stehen, die für Vernunft stehen, die, wenn man so will, das politische Zentrum stärken, weil das Bröckeln, wenn man so will, dieses Zentrums und das Erstarken der Ränder etwas ist, was mich persönlich wirklich mit Sorge erfüllt.
Politisches Zentrum ist ein gutes Stichwort. Es ist im Vorfeld eine kleine Aufregung entstanden, weil auch ein Vertreter des sehr konservativen, für manche sogar rechtsradikalen, EU-feindlichen und klimawandelleugnenden Heritage Foundation aus den USA auch eingeladen ist. Es ist Niall Gardiner. Er wird am 24. August an einer Wanderung mit dem Titel Navigating a Multi-Ordered World teilnehmen. Ist das legitim, jemanden wie ihn einzuladen oder ist das Grund für Kritik?
Also ich glaube, wenn wir es nicht tun würden oder davor zurückschrecken würden, das wäre eigentlich sehr traurig. Weil diese Auseinandersetzung ist ja absolut notwendig, um auch zu demonstrieren, warum man selber bessere Argumente hat. Und wenn man nicht selbstbewusst genug ist, als Europäer, als Demokraten, die in der Mitte des politischen Spektrums stehen, unsere Meinungen mit Nachdruck zu vertreten, wie wollen wir denn dann auch noch Wähler und Bürger und Bürgerinnen überzeugen? Das wäre doch eine totale Kapitulationserklärung. Und ich halte es auch für notwendig, sich mit diesem Denken auseinanderzusetzen, weil es prägt unsere Welt mehr als uns lieb ist, zweifellos. Und ich glaube, erst wenn man versteht, was ist eigentlich die Basis und das Rückgrat des Erfolgs dieser politischen Strömungen, kann man in Wahrheit gute Alternativen entwickeln. Also ich finde das gut. Ich würde mir offen gesagt jetzt nicht viel mehr davon wünschen, aber etwas mehr kann da schon sein und das müssen wir auch bitte alle aushalten.
Die Kritik von den Kritikern geht in die Richtung, dass diese Organisationen wie die Heritage Foundation ja genau das wollen, dass sozusagen der Diskurs sich nach rechts verschiebt und dass sie sozusagen auch das Gespräch mit der politischen Mitte gezielt suchen, um dort ihre Botschaft zu verbreiten.
Ja, aber wenn die politische Mitte so schwach ist, nicht sich in einer solchen Diskussion durchzusetzen, dann ist sie ja ohnehin zum Untergang verurteilt. Ich meine, wenn ganz offen gesagt nach den Bildern, die Trump und die Administration jetzt rund um Alaska geliefert haben, wenn wir nicht in der Lage sind zu benennen, was wir daran falsch finden und eine Alternative zu zeigen, na dann gute Nacht Europa.
Wir befinden uns in einer Welt, in der nicht nur wahnsinnig viele globale Konflikte auf uns zugehen, sondern wir auch merken, die KI und die digitalen Räume beschleunigen unsere Gesellschaft. Bringen uns solche Netzwerke und Denkräume wie das EFA überhaupt noch weiter? Oder ist das nicht ein bisschen retro?
Das ist möglicherweise retro, aber ich denke mal in einem sehr positiven Sinn, weil was wir erleben ist, dass in dem politischen Raum für Reflexion, für längerfristige Strategien oder grundsätzliche Überlegungen in weiter überhaupt kein Platz mehr ist. Wir erleben die permanente Jagd nach der nächsten Schlagzeile. Kaum ein Politiker schafft es mal, an einem Mikrofon vorbeizugehen, das ihm vor die Nase gehalten wird, ohne Wortspende. Und vor dem Hintergrund sind solche Besinnungsräume absolut notwendig, weil die Probleme, die wir wir haben, die sind ja sehr grundsätzlicher Natur. Sie haben ja einige aufgezählt. Also wir erleben, wenn man so will, auch eine massive tektonische Verschiebung der wirtschaftlichen Einflusszonen. Wenn Sie sich anschauen, was die G7 an Bruttoinlandsprodukt vor 20 Jahren zur Welt beigetragen hat und was es heute ist, dann hat sich das ja fast um 50% reduziert. Und vor dem Hintergrund sehen wir diese Veränderungen. Wir sehen, dass sie einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaften haben, unser wirtschaftliches Fortkommen, die Finanzierung unseres Wohlfahrtsstaats, unseres Wohlstands, des Way of Life, of Lives, den wir haben, ist massiv unter Attacke. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es ganz wichtig ist zu sagen, okay, wo stehen wir da, machen wir einen Befund und überlegen, wie kommen wir da wieder raus aus dieser Situation.
In Ihrem Alltag als CEO eines großen Unternehmens, das europäisch aktiv ist, was ist denn das aktuelle Thema, mit dem Sie sich oder das aktuelle Problem, mit dem Sie sich am häufigsten beschäftigen?
Also in meinem konkreten Arbeitsalltag, nachdem ich in einem Logistikgeschäft aktiv bin und das natürlich ganz wesentlich von der Industrie und dem Konsum abhängt, betrifft uns natürlich auch diese wirtschaftliche Schwäche, die wir in Europa derzeit haben. Und wir haben erlebt, dass das mit einem schlechten Jahr begonnen hat. Das hat sich ein zweites gereiht und jetzt ein drittes. Und wir sehen, dass wir Europa im globalen Maßstab Boden verlieren. Und was dramatisch ist, innerhalb Europas, wir in Österreich ganz besonders Boden verlieren, wenn wir uns die Parameter ansehen, Wirtschaftswachstum, Investitionen, Konsumneigung, dann sind wir überall Schlusslicht. Lediglich bei der Inflation sind wir Spitzenreiter gewesen. Und das ist ein Cocktail, der toxisch ist. Und vor dem Hintergrund ist das etwas, was uns natürlich berührt.
Frage ich trotzdem nochmal, und wenn sich dann whoever, ein paar CEOs, ein paar Denker, wie es in Alpbach gern heißt, treffen und miteinander diskutieren, was kann man da wirklich bewegen? Wie kommen wir da durch solche Treffen weiter als Europa und auch als Österreich?
Also wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ich hatte ja in meiner politischen Zeit die Möglichkeit, hautnah zu erleben, wie solche Entscheidungsprozesse funktionieren. Und als ich damals rausgegangen bin, war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, ist es eigentlich so, dass ein politischer Leader seine Zeit bestimmt oder die Zeit sich ihr politisches Führungspersonal sucht? Und ich glaube, dass es im hohen Maß Letzteres ist. Und das ist in Wahrheit, dass die ganzen politischen Entscheidungen und politischen Strömungen, die erfolgreich sind, natürlich getragen werden von einem gesellschaftlichen Grundkonsens. Und an diesem gesellschaftlichen Grundkonsens kannst du als, ich sage jetzt einmal, als Gärtner, Bäcker, Busfahrerin genauso arbeiten wie als CEO und als Politiker, weil es die Summe der politischen Einstellungen, Haltungen und der Werte ist, die wir vertreten. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die permanente Diskussion, dieses Ringen um Hegemonie für bestimmte Ideen einfach extrem wichtig ist. Es ist ja auch kein Zufall, dass die neue Rechte wie die Identitären diese Konzepte auch verwenden, weil die wissen natürlich, dass bevor die politischen Handlungen kommen, die politische Meinungsbildung steht. Und ich denke, das gilt für die Kräfte des Zentrums und der Mitte auch. Also ich denke, dass da viel positive Vorarbeit auch von Andreas Dreichel geliefert worden ist, auf der jetzt Ottmar Karas und das neue Vorstandsteam aufbauen können. Aber ich denke, wir brauchen die permanente Weiterentwicklung. Und natürlich, jeder Präsident hat seine eigenen Schwerpunktsetzungen. Bei Ottmar Karas ist das logischerweise eine politische, durch sein exzellentes Netzwerk. Es gibt aber eine Reihe von anderen Personen in dem Vorstand, die an diesen wirtschaftlichen Fragestellungen arbeiten. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass die natürlich eine noch etwas größere Rolle spielen in Zukunft.
Die Sache mit dem Gast der Heritage Foundation, die hat tatsächlich für viel Kritik und Unmut gesorgt. Nicht nur im Vorfeld in der medialen Berichterstattung, sondern auch hier vor Ort. Vor allem unter den Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie fragen sich, wie viel Raum man einem antidemokratischen Gast geben soll. Wir werden im Laufe dieses Podcasts an dieser Sache sicherlich dranbleiben und uns bemühen, auch beim Hike mit Niall Gardiner selbst ein Bild zu machen. Für die heutige erste Folge haben wir aber erst einmal eine Runde durchs Dorf gemacht und geschaut, was sich da so getan hat.
Ganz neu ist in diesem Jahr gleich ein ganzes Areal. Der sogenannte Pausenhof neben der Volksschule. Stammgäste des EFA kennen ihn vermutlich nur als den gesperrten Parkplatz für Polizei und Feuerwehr und von der hartnäckig bleibenden Frage, warum der Platz eigentlich nicht schon früher bespielt wurde. Nun, 2025 ist das anders. Dort finden sich nun Bierbänke, ein Bierzelt, wichtig bei Regen, Liegestühle und gelbe Sitzmöbel in der diesjährigen Forumsfarbe. Und es gibt dort natürlich auch Essen. Während Woche 1 stand dort jeden Tag das vegetarische Innsbrucker Restaurant Blum und hat ein veganes Schöpfgericht verkauft. Ich habe die Gerichte für sie fast täglich getestet und kann versichern, es hat ausgezeichnet geschmeckt. Warum der Pausenhof neu entwickelt wurde und was uns in der zweiten Woche, also ab Sonntag, dort erwartet, erklärt uns gleich Barbara Rungaldier vom EFA-Forum.
Ja, es gab eben die Anforderungen von den letzten Jahren, dass ein neuer Raum entstehen sollte. Ein bisschen eine Breakout-Zone und eine Festivalzentrale, wo Teilnehmerinnen sich aufhalten können und auch spontan Veranstaltungen entstehen können. Sonst sind wir relativ verplant. Und so ist auch zusammen mit der Anforderung, dass Stipendiatinnen ein billiges und doch gesundes Mittagsangebot bekommen, ist die Idee entstanden, dass wir diesen Raum nützen, der sonst als Parkplatz missbraucht wird und auch von der Gemeinde nicht gut gesehen wird als Parkplatz, haben wir gedacht, wir verwandeln den Platz vor der Volksschule einfach in einen Festplatz. Und so ist dieser Pausenhof, die Idee davon entstanden. Und wir haben dann nach Catering gesucht und haben ein kulinarisches Konzept entwickelt, damit täglich vegetarisch-vegane Speisen serviert werden. In der zweiten Woche haben wir zusammen mit Popjob, einem Magazin für Kulinarik, innovative Kulinarik, ein Angebot aus gemischten Anbietern kuratiert. Jeder Betrieb ist da unabhängig zu servieren, was sie möchten. Das heißt, es gibt jeden Tag kommt ein neuer Gastronom zum Pausenhof, ein oder zwei Gastronomen, und bieten unterschiedliche Sachen an. Wir haben zum Beispiel eben die Rote Wand, ein vegetarisch-veganes Restaurant und Hotel aus Tirol. Die machen so One-Pot-Sachen, aber auch kleine Gerichte. Wir haben den Wurst, veganer Wurststand, der so Hotdogs macht oder vegane Schnitzelsemmeln. Sonst haben wir zum Beispiel Furo aus Salzburg. Das ist ein Foodtruck. Die machen Shakshuka, Hummus. Also es gibt immer kleinere Sachen, es gibt größere Sachen. Man kann sich da mehr aussuchen, auf was man gerade Lust hat.
Und was passiert im Pausenhof abseits des Mittagessens?
Zu Mittag gibt's eben immer das Mittagsangebot und am Nachmittag, Abend koordinieren wir uns mit dem FAN, also mit dem Netzwerk. Und jeder kann sich bei uns melden, wenn er was machen will. Wir koordinieren das, damit nicht zu viele Sachen sind. Es werden zum Beispiel Pop-up-Theater von Rada da sein, die auf den größeren Liegeflächen die als Bühne nützen und Theater, kleine Kurztheater machen in der Mittagszeit auch. Am Abend gab es zum Beispiel vorgestern Zip and Paint vom Fanclub. Gestern gab es Jazzmusik zum Sonnenuntergang. Aber das kommt alles im Laufe der Zeit und wir wollen eben den Teilnehmern die Möglichkeit geben, den Raum mit selbst zu gestalten.
Also es ist eigentlich schlau, dann gegen den Abend vielleicht einfach vorbeizuschauen und zu sehen, was sich da gerade tut.
Genau. Also das Fahren, unser Alumni-Netzwerk ist intern sehr gut organisiert mit WhatsApp-Gruppen. Da muss man sich reinschmuggeln und dann bekommt man alles auch über WhatsApp mit. Aber das Forum ist allgemein so aufgebaut, dass man durchs Dorf geht und dann die ganze Zeit sieht, oh, da passiert was Tolles und da passiert was Cooles. Ich schaue da nochmal vorbei. Das Problem ist nur, dass man dann nie nach Hause kommt.
Für alle, die sich die Frage stellen, was sich sonst noch kulinarisch im Ort tut: Mit heute Samstag kann man sich wieder auf die Daily Dose Koffein durch das Espresso-Mobil vor dem Kongresszentrum verlassen. Und auch der vegane Würstelstand der vergangenen Jahre wird wieder in der Nische neben dem Schulhäusl parken. Das EFA betont ja gern, dass es offiziell vegan-vegetarisch ist.
Und dann ist da noch etwas komplett neu in diesem Jahr, zumindest für uns. Denn wir produzieren unsere Podcasts und Videos erstmals in einem eigenen, ziemlich beeindruckenden Podcast- und Video-Hub. Das heißt in einem mobilen Studio, in einem Container mit Glasfront, der prominent vor dem Kongresszentrum platziert ist. Der Container ist außerdem komplett mit Audio- und Videotechnik ausgestattet und steht nach Terminvereinbarung auch anderen Podcast-Teams zur Verfügung. Bei Fragen dazu melden Sie sich beim Forum oder bei uns. Ja, und wenn Sie wollen, können Sie uns da drin natürlich auch beim Arbeiten beobachten oder einfach anklopfen und mit uns in Kontakt treten, solange wir nicht mitten in einer Aufnahme sind. Wir melden uns jedenfalls ab heute bis zum 27. August jeden Tag mit einer neuen Folge und Updates vom European Forum Alpbach. Das war Folge 1 am Samstag, den 23. August. Erreichen können Sie uns wie gewohnt unter podcast@diepresse.com und sonst wünschen wir nur mehr viel Vergnügen, gute Unterhaltung, schöne Anreise in Alpbach oder wenn Sie heuer nicht vorbeikommen können, dass Sie uns trotzdem gerne zuhören, um zu erfahren, was Sie hier verpassen.
Was in Alpbach wichtig ist.
Wir sind auf einem guten Weg.
Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.